Den Text aus Römer 3, die Verse 21 bis 28 unter dem Thema Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Es ist ja schon interessant, dass sich auch Brandenburg erinnert, vielleicht sogar mehr als übrige westliche Bundesländer, an den Reformationstag. Die Großeinkaufsstätte Seelgroß hatte geschlossen gestern, weil Feiertag ist. Dachte ich, wunderbar, wer denkt denn noch an den Reformationstag? Brandenburg, vorher rot vom Kommunismus, überflutet, erinnert sich plötzlich daran, dass es so einen Tag in Deutschland gegeben hat, ein Tag, wo Hoffnung aufbrach in den Herzen der einfachen und einzelnen Menschen. Sie bekamen das Wort Gottes zur Hand. Sie wurden mündig gemacht, indem sie selber die Bibel lesen durften, erkennen konnten, was Gott für sie getan hat. Viele Menschen in unserer Zeit fallen ja freiwillig in die Unmündigkeit wieder zurück. Sie haben die Bibel, aber sie lesen gar nicht darin. Sie nutzen ihre Mündigkeit gar nicht, selbst nachzuschauen, was Gott für sie vollbracht hat. Andere entdecken die Mündigkeit neu. Es hat mich sehr gefreut. Und durch diese Mündigkeit erkennt man, dass man Gott überhaupt nichts zu bieten hat und nichts in die Wege leiten kann, was ihn zufriedenstellen würde. Jedes Werk, jeder Gedanke, jede Emotion muss am wahren Ziel vorbeigehen. Sie reichten einfach nicht aus, die Werke, die Qualität reicht nicht aus, um Gott wohlgefällig leben zu können, ihm begegnen zu können. Zunächst ein großer Schreck, den man macht und bekommt durch die Mündigkeit, selber in der Bibel zu lesen und zu hören, dass Werke nicht mehr gerecht machen. Aber dann ein großer Trost, dass Gott selbst in Jesus Christus das vollbracht hat, was wir nicht vollbringen konnten und können. Das hat man ja den Menschen zuvor vorenthalten. Man hat ihnen ja viele Strafen, Bußarbeiten, finanzielle Schwierigkeiten auferlegt, um dadurch durch ihre Opfer einen gnädigen Gott zu bekommen. Auch das versuchen ja leider heute immer noch sehr viele. Deswegen sind sie so unfroh. Es gibt so viele unfrohe Christen. Aber das kommt nur daher, weil sie immer noch in dem Versuch stecken geblieben sind, selber etwas für Gott, vor Gott zu tun, was ihnen zufriedenstellt. Aber das Herz wird froh, wenn wir am Reformationstag neu daran erinnert werden, Gott hat alles für uns vollbracht. Ohne Zutun der Gesetzeswerke ist nun die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, die ihm gefällt, offenbar geworden in Jesus Christus. Zwei Thesen, die Luther am 31. Oktober 1517 an die Schlosskirche zu Wittenberg schlug, lauten ja die erste, das Bekenntnis darüber, dass der Mensch einfach in Beugung und Buße vor Gott bleiben muss. Da unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Und in der 36. These schrieb er, jeder Christ, der wahrhaft Reue empfindet, hat einen Anspruch auf vollkommenem Erlass von Strafe und Schuld. Vollkommenen Erlass von Strafe und Schuld. Natürlich war das damals also auch noch gepaart mit dem Unfug des Ablasses, dass man Geld bezahlen könnte, um seine Seele freizukaufen. Jeder wahre Christ, der Buße tut, Reue empfindet, empfängt durch die Gnade Gottes einen vollkommenen Ablass und Erlass der Schuld. Der Apostel Paulus im Römerbrief geht ja auf dieses Zeugnis der Gnade Gottes ein, um sonderlicher auch den jüdischen Lesern deutlich zu machen, dass ihre Werke, die sie tun nach dem Gesetz, auch nicht die Gerechtigkeit bringen, die sie benötigen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Paulus selbst, Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Pharisäer, der mit großem Fleiß und Genauigkeit die Gebote Gottes halten wollte, und vor den menschlichen Augen auch gehalten hat. Er war vor den Menschen ein Vorbild. Unsträflich, sagt er, nach dem Gesetz. Die Leute, die ihn angesehen haben, haben gedacht, dem müssen wir nachfolgen. So wie der Gottes Gebote hält, muss es richtig sein und dann kommen wir zum Ziel. Aber derselbe sagt dann, dass all das ihm nichts nütze, war und ist vor Gott, sondern nur die Gnade. Das Geschenk Gottes, das man nicht erarbeiten und nicht verdienen kann. Gott bleibt nicht bei der Feststellung und blieb auch nicht bei der Feststellung stehen, dass der Mensch durch die Sünde verloren ist. Ganz im Gegensatz zu uns, die wir ja manchmal sagen, na, der ist so, der bleibt so. Da ändert sich nichts mehr, wir haben auch keine Hoffnung für ihn. Wir beten nicht mehr für ihn, wir tragen ihn nicht mehr, wir geben ihn einfach auf. Gott tat das nicht. Er stellte zwar fest, die Welt geht verloren, die Menschen gehen verloren, sie sind getrennt von mir, aber die Feststellung allein blieb nicht vor ihm, sondern er suchte nach dem Weg, die Gerechtigkeit für die Menschen zu erwerben, aufzurichten, um sie ihnen dann zu schenken. Er erwarb sie in sich selbst, in seinem Sohn Jesus Christus, so lasen wir hier im Römerbrief, und gab sie geschenkweise denen, die an ihn glauben. Ohne Zutun des Gesetzes, ohne eigene Verdienstleistung, die ja auch nicht möglich wäre, etwas zu erwerben, werden alle Gläubigen aus Juden und Heiden mit der wahren Gerechtigkeit beschenkt, Vollkommenheit. Und man kann auch zu dieser wahren Gerechtigkeit, und das sollte der Tag der Reformation oder die Zeit der Reformation deutlich machen, nichts mehr hinzutun. Man braucht nichts mehr hinzuzutun. Man kann nichts mehr hinzutun. Kein Fleiß könnte die Gerechtigkeit Gottes verbessern. Ich glaube, wir selber müssen auch heute neu in diese Wahrheit hineingenommen werden. Die Wahrheit hat natürlich eine unangenehme Seite. Die unangenehme Seite ist, dass man sich beschenken lassen muss, um in den Genuss dieser Gerechtigkeit zu kommen. Dass man sich in dieses Geschenk hineinziehen lassen muss. Die Gerechtigkeit Gottes ist alles, was er verlangt. Was er verlangt, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Wenn wir im Mosebuch lesen würden an verschiedenen Stellen, sagt ja der Herr in seinem Wort, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst das tun oder das nicht tun. Du sollst. Und in 3. Mose 19, 2 steht, ja, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und wiederum steht dort ein Wort, wenn ihr das alles tut, dann werdet ihr leben. Tu es, du wirst leben. Du sollst, du sollst. Aber der Mensch hat erkannt und Gott hat gewusst, dass die Einhaltung dieser Gebote nicht zu der gewünschten Gerechtigkeit führen, die er sucht. Er sucht nicht mehr, er sucht nicht weniger. Du, ich, wir sollen vollkommen sein. Das sucht er. Und weil keiner von uns diese Vollkommenheit bringen kann, sandte er seinen Sohn und von ihm heißt es, von Jesus Christus, er ist uns zur Gerechtigkeit gemacht. Er. Brauchen wir also Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat? Brauchen wir ihn? Brauchen wir Jesus? Er als Person muss in unser Leben eindringen, damit die Gerechtigkeit in uns Raum findet und Gott sagt, du gefällst mir. In 2. Korinther 5, Vers 21 steht auch, dass Jesus Christus für uns zur Sünde gemacht worden ist, wie es ja unsere Schwester Schadbeck schon eben gerade andeutete, damit durch ihn die Gerechtigkeit entsteht, die vor Gott gilt. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Er musste den Preis für Sünder bezahlen, den Loslösungspreis von dem Tode, damit durch ihn das Gnadengeschenk Gottes für uns alle ans Licht gebracht würde, nämlich die Gerechtigkeit. An die Gemeinde, Paulus war ja auch ein Zeuge, er war jetzt nicht nur ein Apostel Jesu Christi, der Briefe schreiben durfte, die als Grundlage in der Bibel niedergelegt sind, damit wir heute drin lesen können, sondern er zeugte auch von seinem eigenen Leben immer wieder aufs Neue, dass er nichts ist vor Gott, außer durch diese Gerechtigkeit, die Gott selbst bewirkt hat. An die Philipper schrieb er, was mir früher Gewinn war, wo ich wirklich etwas tun wollte für Gott, das habe ich um Christi willen alles jetzt für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch mehr gegen Jesus Christus und die überschwängliche Gnade für Schaden. Ich achte es für Kot, für Dreck, damit ich die Gerechtigkeit gewinne. Alles, was ich bewerkstelligt habe, achte ich nicht mehr, damit ich frei werde für das Geschenk Gottes seiner Gerechtigkeit durch Gnade. Und damit ich in ihm erfunden werde als solcher, der nicht Gerechtigkeit aus dem Gesetz hat, sondern durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn. Das ist das, was auch Martin Luther bewegte, als er diese Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg schlug. Es bewegte ihn ja die Frage, wie kommt man wirklich zur Gerechtigkeit? Darum fügte er das kleine Wörtlein in dem Abschnitt des Römerbriefes ein, allein durch den Glauben. Nichts kannst du tun, nichts musst du tun, nichts brauchst du tun, außer diese Gerechtigkeit aufzunehmen. Aufzunehmen. Und das ist der schwierigste Akt im Leben eines Menschen. Alles andere ist ja noch leicht. Gute Werke tun. Ja, da kann man sich ja Mühe geben. Aber Jesus aufnehmen, die Gerechtigkeit Gottes, bedeutet, ich verliere mein Leben. Weil anstelle meines Lebens Christus tritt. Der vom Vater gesehen wird. Der die Gerechtigkeit ist, die der Vater im Himmel ansieht. Glaube, und das müssen wir in diesem Zusammenhang auch noch kurz betrachten, ist gleichfalls ein Geschenk. Glaube ist nicht etwas, was wir Menschen machen können, weder die Gerechtigkeit noch den Glauben. Glaube ist die Frucht des Heiligen Geistes, lesen wir im Galaterbrief. Und dieser Glaube wird uns geschenkt von Gott, damit wir die Gerechtigkeit aufnehmen. Merken wir, auch das liegt nicht in unserer Hand. Das Leben sollen wir Gott ganz überlassen. Er will alles tun. Er will den Glauben zeugen in uns und auch die Willigkeit, seine Gerechtigkeit anzunehmen. Darum schrieb der Apostel Paulus auch in demselben Römerbrief, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Auch wenn er an Christus glaubt, aus sich heraus, gehört er ihm trotzdem nicht. Er muss Christi Geist haben, um Christi Glauben zu haben und durch den Glauben die Gerechtigkeit zuzulassen, die Gott selbst erworben hat und schenken will. Alles gibt der Herr. Hier verstehen wir auch die Ansprache Jesu an diesen Schriftgelehrten und Pharisäer Nikodemus, der wirklich auch ein Vorbild in Israel war und anderen den Weg zeigen konnte, wie man die Gesetze und Gebote beachtete. Als er des Nachts zu Jesus kam, hatte er Herzensfragen, die er nicht gleich aussprach, sondern er sagte ja erstmal lobend, wir wissen, du bist von Gott, denn solche Taten und Werke, wie du tust, kann ja nur einer tun, der von Gott ist und Gott mit ihm ist. Aber Jesus erkannte genau die Not. Er erkannte, du musst beschenkt werden, Nikodemus. Du kannst nicht jetzt herkommen, um hinzulernen zu wollen, wie man gerecht wird, sondern du musst die Gerechtigkeit bekommen. Und wie? Indem du von Neuem geboren wirst. Sonst wirst du nie gerecht. Es sei denn, dass du von Neuem geboren wirst, sonst kannst du das Himmelreich nicht sehen. Wir kennen dann diese Diskussion, die Nikodemus hier anfing, wie kann das zugehen und so weiter. Aber der Jesus sagt, da führt kein Weg dran vorbei. Wenn du gerecht sein willst und beschenkt sein willst, musst du von Neuem geboren werden. Du musst den Heiligen Geist empfangen, damit du Glauben hast, damit du auch die Gerechtigkeit empfangen darfst. Oder denken wir an einige in der Apostelgeschichte 19, die in Ephesus lebten, als Paulus ihnen begegnete und sie sprachen über die Bibel, stellte er die einfache Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als er gläubig wurde? Mehr will ich jetzt nicht wissen. Ja oder nein? Wenn ihr ihn nicht empfangen habt, habt ihr auch keinen Glauben aus Gott. Ihr habt nur Glauben aus euch, aber der kann nie die Gerechtigkeit empfangen, die Gott bereitet hat. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Dann seid ihr Beschenkte aus der Höhe. Beschenkte aus der Höhe in der Welt für die Höhe, in die ihr einst gerufen werdet. Denn wir sehen an vielen Beispielen, und das ist ja auch das Problem des heutigen Israels noch, wo der Heilige Geist nicht ist, ist auch keine Gerechtigkeit und kein Glaube daran. Da, wo Gott noch die Herzen verschlossen hat, wir lesen durch den Propheten Jesaja, er hat ihnen einen Geist des Schlafs gegeben, dass sie gar nicht erkennen können, was Gott ist und was er sucht. Bis auf den heutigen Tag ist die Decke vor ihrem Herzen und sie können nicht glauben. Oder Matthäus 13, wo der Herr Jesus sagt, euch Jüngern sage ich das, wie ihr es verstehen könnt, den anderen in Gleichnissen, damit sie nicht glauben, denn sonst müsste ich sie ja auch beschenken. Wir sehen also, alles kommt aus Gottes Hand, nichts ist zu verdienen. Er will uns beschenken mit Glauben und somit auch mit der Gerechtigkeit. Darum spricht der Apostel Paulus auch von sich: Was ich jetzt lebe, das lebe ich nicht im Glauben an Jesus Christus, sondern aus seinem Glauben lebe ich das, aus seinem Glauben. Das ist Geschenk. Das hat nichts mehr mit Arbeit zu tun, einen gerechten Gott zu bekommen. Das ist Geschenk. Das ist so allumfassend, dass sich jeder, der es angenommen hat, zutiefst geborgen wissen darf und in Ewigkeit gerettet wissen darf. Jesus Christus ist dieser Gnadenthron, Gnadenstuhl, der uns vorgestellt ist, an dem wir niederknien dürfen und sagen, danke, dass du meine Gerechtigkeit geworden bist. Es ist ja ein Vergleich, den sonderlich Israelis gut verstehen, Juden verstehen, weil es ja um einen Vergleich der Stiftshütte geht, wo die Bundeslade im Allerheiligsten stand und darauf dieser Gnadenthron. Von dort aus redete Gott mit Mose entweder darüber, über das Gericht, das gehalten werden muss, wenn das Volk nicht gehorsam würde, oder um den Segen, die Gnade, die gewährt wird all denen, die glauben und vertrauen. Jesus ist dieser Gnadenthron geworden, der Stuhl, an dem wir knien dürfen. Dort erlangen wir all das, was wir brauchen. Kein Geld, keine guten Gedanken, keine Werke geben uns das, was uns geschenkweise durch Gott selbst dargereicht wird. Mit einem Opfer hat Jesus alle vollendet. Und das Wort vollendet müssen wir dabei unterstreichen, die an ihn glauben. Mit einem Opfer hat er alle vollendet. Gott allein ist gerecht. Das müssen wir immer wieder festhalten, gerade angesichts dieses Reformationsfestes. Gott allein ist gerecht und er allein macht gerecht. Alle Menschen sind aufgefordert, ihr Leben diesem Gott zu unterwerfen, ihm zu überlassen und dann das tun zu können. Im heutigen Predigttext wäre ja etwas anderes zu betrachten gewesen, was in der Bergpredigt gesagt wird. Oh, das ist ja alles so schnell gelesen, liebe Geschwister, und wir wissen, wie oft wir scheitern, wenn wir das Zepter selbst in die Hand nehmen wollen. Was steht denn da geschrieben? Es steht geschrieben in der Bergpredigt, ihr habt gehört, das Gesagte ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern so dir jemand einen Streich gibt auf deinen rechten Backen, dem biete auch den anderen da. Und so jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und so dich jemand nötigt, eine Meile geh mit ihm zwei, gib dem, der dich bittet und wende dich nicht von dem, der dir abborgen will. Und das andere auch, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deine Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und Verfolgung, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Ist das nicht eine gewaltige Herausforderung? Beim Hören würden wir vom natürlichen Menschen sagen, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Nein, das können wir auch nicht. Aber Gott beschenkt uns durch seine Gerechtigkeit in seinem Geist und daraufhin können wir das. Wenn Christus in uns wohnt, dann arbeiten nicht mehr wir, sondern er in uns. Darum sagt der Herr Jesus ja auch im Sendungsbefehl am Ende des Markus-Evangeliums, wer glaubt und getauft wird, der wird selig. Wer aber nicht glaubt, obwohl er vielleicht getauft ist, wird verdammt. Der Glaube empfängt. Der Glaube ist das, was Gott als Vorgabe gibt. Und der Glaube empfängt die Gerechtigkeit zum wahren Leben. In einem Beispiel war zu lesen, dass ein Richter dazu berufen gewesen ist, einen Gefangenen zu verhören, der früher sogar sein Freund gewesen ist. Eine schwierige Aufgabe. Wie tritt man so einem Freund gegenüber? Es handelte sich eigentlich nicht um ein besonders großes Vergehen. Und dieses Vergehen hätte mit einer Geldstrafe auch gesühnt werden können. Aber immerhin war der Fall schlimm genug, dass er ja dem Richter vorgeführt werden musste. Und der Richter urteilte sehr streng über diesen bekannten Freund. Er legte ihm die mögliche Höchststrafe, Geldstrafe auf. Alle, die ihn kannten, wunderten sich darüber und fragten sich, wie kann der denn diesem Freund die Höchststrafe auferlegen? Hätte er nicht ein bisschen nachsichtiger sein können? Nachdem er das Urteil dann über diesen Schuldigen gesprochen hatte, verließ der Richter seinen Platz, ging zu dem Verurteilten, setzte sich neben ihn, holte sein Portemonnaie aus der Tasche und bezahlte die gesamte Schuld, die er selber über den verhängt hat. Er ist auf der einen Seite ganz dem Gesetz verpflichtet gewesen, und auf der anderen Seite aber auch der Barmherzigkeit seinem Freund gegenüber. So hat Gott auch gehandelt, indem er ja seinem lieben Sohn auferlegt hat, was uns hätte auferlegt werden müssen. Er, nach dem Gesetz sind wir alle Sünder und des Todes würdig. Darum lag die Strafe auf ihm, auf Jesus, damit wir selig würden und Frieden haben. Gott selbst urteilte über uns und zugleich trug er selber das Urteil und nahm die Schuld auf sich und trug sie weg. Er bezahlte alles, damit wir frei sind und leben können. Möge der Herr uns doch auch die Reformation wieder neu nicht nur ins Gedächtnis, sondern ins Herz rufen und zeigen, dass es nicht auf unser frommes Wesen ankommt, um Gott zu gefallen, sondern auf das Geschenk, das Gott jedem bereitet hat. Darum sollen wir wieder ganz neu unser Herz öffnen. Und ich würde mich freuen, dass auch wenn auch in den neuen Bundesländern der Reformationstag wieder entdeckt würde, nicht nur in den neuen, sondern auch in den alten Bundesländern. Da, wo es eigentlich bekannt ist und auch in unserem Herzen, dass wir sagen, hier bin ich, Herr, nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Darum der Aufruf auch heute, suche Jesum und sein Licht. Alles andere hilft dir uns nicht. Amen. Lasst uns miteinander anbeten und dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir sind so voller Dank darüber, dass du uns nicht forderst zu Dingen, die wir gar nicht bringen könnten, dass du uns auch nicht verdammst, weil wir schwach und elend und sündig sind, sondern dass du den Weg gefunden hast, das, was vor dir Gültigkeit hat, selbst zu erwerben in deinem Sohn Jesus und uns zu schenken. Wir bitten dich nun an diesem Tag sonderlich, dass du uns neu erfüllst mit deinem Geiste und neu erfüllst mit dem Zustand deiner Gerechtigkeit, so dass wir als freie Menschen auch andere einladen dürfen, zu dir zu kommen. Vergib, wo wir wieder eigenständig und selbstständig geworden sind, wo wir meinten, durch unser frommes Wesen und Leben, dir dienstbar sein zu können. Vergib, wo wir deine Gerechtigkeit nicht geachtet haben, sie vielleicht in die Ewigkeit versetzten, aber in der Zeit selber leben wollten. Vergib und segne uns neu mit einem willigen Geist. Du bist Anfang und Ende. Du hast den Startpunkt zum Leben in uns gesetzt und du willst auch das Ende erfüllen. Wir danken dir dafür. Danken dir für die Werkzeuge, die sich berufen ließen, um diese frohe Botschaft in die Welt zu tragen. Danke für deinen Knecht Martin Luther, der sich hat ziehen lassen, um dem Volk dein Wort nahe zu bringen. Wir beten dich über deiner Hände Werk an und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Amen.